Amazons Rechenzentren alleine brauchen den Output von über 4 Kernkraftwerken.
Die Weltwirtschaft ist überraschend robust geblieben, trotz des Kriegs im Nahen Osten.
Die US-Wirtschaft läuft auf Hochtouren.
Die KI ist der zentrale Wachstumstreiber, aber gleichzeitig auch die Achillesferse möglicherweise der gesamten Weltwirtschaft. Der wichtigste Gedanke ist eine Verschiebung. Eine Verschiebung von der immateriellen Welt in die materielle Welt.
Für den Ausblick ist entscheidend, wie lange läuft dieser Investmentzyklus. Und da bin ich ehrlich, der Trend läuft, solange die Hyperscaler, also Microsoft, Meta, Alphabet, ihre KI-Investitionen nicht zurückfahren.
Die eigentliche Musik spielt in der zweiten Reihe, also bei Halbleitern, Energie, Rohstoffen.
Anleger hatten zuvor ja Zinssenkungen erwartet, was allerdings in weite Ferne gerückt ist. Und die einhellige Meinung ist jetzt mittlerweile, wir werden sogar Zinserhöhungen sehen.
Das dritte Segment der KI-Infrastruktur sind die Rohstoffe, denn KI ist ein rohstoffverschlingendes Ökosystem. Hallo und herzlich willkommen zum Investment Talk. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Daniel Arndt, Leiter Investment, und vor mir sitzt Maximilian Kreitelmeier, Leiter Research und Portfolio Management hier bei der Fondsfinanz. Hi Max, schön, dass du mit dabei bist.
Hi Daniel, ich freue mich drauf und ich sag's gleich vorweg, langweilig wird's heute nicht.
Genau, wir haben neben Q1 auch in Q2 eine echte Achterbahnfahrt an den Finanzmärkten gesehen. Die Weltwirtschaft ist überraschend robust geblieben, trotz des Kriegs im Nahen Osten. Und vielleicht nicht nur deswegen, haben wir aber auch eine höhere Inflation in den USA über der 2%-Zielmarke gesehen.
Ja, und obendrauf kam dann Anfang Juni noch ein überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht, der nochmal diese Relevanz gezeigt hat. Sprich, die US-Wirtschaft läuft auf Hochtouren, die Inflation ist relativ hoch und Anleger hatten zuvor ja Zinssenkungen erwartet, was allerdings in weite Ferne gerückt ist. Und die einhellige Meinung ist jetzt mittlerweile, wir werden sogar Zinserhöhungen sehen, und das hat natürlich für Erstaunen am Markt gesorgt. Und die EZB in Europa, die Europäische Zentralbank, hat auch seit 2023 das erste Mal die Zinsen wieder erhöht um 0,25%, sprich 25 Basispunkte auf 2,4%.
Ja, es überrascht in dieser Gemengelage nicht, dass die US-Notenbank, die Fed, erstmals unter neuem Notenbankchef Kevin Warsh die Füße stillgehalten hat. Das heißt, weder die Zinsen gesenkt, noch sie bisher erhöht hat. Aber der Ton war schon deutlich restriktiver. Das heißt, in den nächsten Monaten ist mit Zinserhöhungen zu rechnen. Die Notenbank in den USA bleibt erstmal der Dreh- und der Angelpunkt für die Märkte. Aber kommen wir doch zu dem spannenderen Teil für die meisten Anleger, nämlich den Aktienbörsen.
Ja, und was für ein Widerspruch. Auf der einen Seite hatten wir immense Gewinnsteigerungen, getrieben durch die KI. Wir hatten 23% Gewinnsteigerung für amerikanische Unternehmen. Das hat beim S&P 500 zu einem Anstieg von 15% im Quartal gesorgt. Bei der Nasdaq sogar 28%. Das war das stärkste Quartal seit 2020. Und die Schwellenländer konnten das sogar noch toppen. Also die Gewinne in den Schwellenländern sind um sage und schreibe 61% gestiegen. Und das war natürlich getrieben von Taiwan und Südkorea.
Ja, der Hintergrund ist das Herz der KI-Lieferkette sozusagen, die KI-Infrastruktur. Aber typisch für dieses Quartal war doch auch, dass Zweifel immer wieder aufkamen. Das heißt, wir haben zum Beispiel die großen Hyperscaler wie Amazon oder Microsoft gesehen, die zwischenzeitlich abverkauft wurden. Denn es wurden sich immer mehr die Fragen gestellt, rentieren sich überhaupt diese Milliardeninvestitionen, auf die wir gleich noch eingehen werden. Dann kam die Zinswende, das heißt das Ausbleiben von Zinssenkungen. Und Halbleiter haben an einem Tag bis zu 10% verloren.
Ja, und das zeigt, wie nervös der Markt ist. Wenn einzelne Aktien um 10% pro Tag steigen oder fallen, dann kann man schon sagen, dass sich das Narrativ hier verschoben hat. Zuerst war natürlich KI alles und mittlerweile wird ganz klar hinterfragt, wie können sich die hohen KI-Investitionen für die Unternehmen lohnen? Und wie verdient man Geld mit KI? Und der krönende Abschluss im Quartal, du lachst schon, war dann Ende Juni noch der Börsengang oder Mitte Juni der Börsengang von SpaceX mit über 85 Milliarden Emissionserlös. Unvorstellbar.
Ja, der größte Börsengang der Geschichte, dreimal größer als der vorherige, Saudi Aramco. Und kleine Fun Fact, die SpaceX-Aktie mittlerweile stand Mitte Juli unter dem Emissionspreis gesunken. Also Aktien wurden gefeiert, aber Anleihen und Gold kamen dagegen eher unter die Räder. Das heißt, Kevin Warsh, US-Notenbankchef, hat mit seiner Rede für Verunsicherung gesorgt. Und die voraussichtliche Transparenz, die er bieten will im Vergleich zu seinem Vorgänger, hat bei Investoren ja, für Beunruhigung gesorgt und hat diese Anlageklassen tendenziell schwächer darstellen lassen.
Ja, und auch bei Öl gab es eine komplette Kehrtwende im Quartal. Der starke April zunächst und dann die Blockade der Straße von Hormuz, gepaart mit der hohen Nachfrage für KI-Rechenzentren, hat dann dazu geführt, dass es bei der Annäherung zwischen den USA und dem Iran zu deutlichen Rückgängen im Ölpreis ging. Der Ölpreis ist binnen weniger Wochen um 38% gefallen und zugleich ist der US-Dollar stärker geworden, was dann wiederum Gold mit 14% und Silber mit ca. 20% in den Keller geschickt hat.
Das war wirklich ein Quartal der Rekorde und des Auf und Abs, wir haben es beschrieben. Nehmen wir diese Spannung doch mit in den Ausblick. Und es drängt sich bei Investoren die Frage nach immer neuen Allzeithochs an den Märkten, die Frage auf, sehen wir einen abrupten Kursrutsch?
Ja, das ist eine gute Frage und die Antwort hängt an zwei Fäden. Der Titel unseres Ausblicks beschreibt es ganz gut. Moment der Wahrheit, KI auf dem Prüfstand. Das ganze Wachstum der Weltwirtschaft steht und fällt mit den KI-Investitionen und mit der Waffenruhe im Nahen Osten. Sprich, hält die Waffenruhe oder hält sie nicht? Und die künstliche Intelligenz ist natürlich stark getrieben von den nötigen Investitionen, wo wir auch nicht wissen, wie lange die weitergehen.
Blicken wir doch mal auf den Nahen Osten. Warum ist diese Region so entscheidend aktuell?
An der Straße von Hormuz bzw. der Befahrbarkeit der Straße von Hormuz hängen die Energiepreise. Und wenn der Konflikt beendet wird, die Meerenge wieder geöffnet wird, dann werden sich die Öl- und Gaspreise nach unten bewegen, werden sich relativieren und deshalb positive Effekte auf die Weltwirtschaft. Die Unternehmen haben geringere Kosten für Energie und die Inflation wird zurückgehen. Tritt es nicht ein, sprich wird die Waffenruhe gebrochen, wie wir sie aktuell live miterleben können, dann erzeugt das wieder Druck auf die Energiepreise. Unternehmen haben höhere Kosten, Verbraucher haben höhere Kosten und das führt letztendlich zu höherer Inflation, was dann die Notenbank eigentlich auf den Plan rufen müsste.
Ja, und wir spüren das gerade wieder alle an der Zapfsäule. Kommen wir doch zum zweiten Faden der künstlichen Intelligenz. Ich finde da unsere Formulierung im Ausblick ganz treffend. Die KI ist der zentrale Wachstumstreiber, aber gleichzeitig auch die Achillesferse möglicherweise der gesamten Weltwirtschaft.
Ja, so kann man das sehen, das trifft es genau. Und die Welt, muss man dazu sagen, die Weltwirtschaft ist auch extrem heterogen. Also wir haben unterschiedliche Wirtschaftsräume, die sich verschieden entwickeln. Die USA boomen, ja, wir haben einen starken US-Arbeitsmarkt, wir haben extrem hohe KI-Investitionen. Die Unternehmen verdienen ohne Ende Geld, die Gewinnsteigerungen sind immens. Auf der anderen Seite profitiert Asien. Viele Länder wie Südkorea und Taiwan, die hängen direkt an den KI-Investitionen. Also das treibt dort die Kurse.
Und wie sieht es in Europa aus?
Europa ist leider ernüchternd. Europa ist die Baustelle. Uns fehlt schlicht das Wachstum hier, der Schwung, ja, das organische Wachstum.
Ja, und das wird sich erst ändern, wenn wir echte Reformen sehen. Ich meine, in Deutschland ein kleiner Lichtblick mit der Rentenreform und der privaten Altersvorsorge. Aber wir brauchen mehr Bürokratieabbau, eine gemeinsame Energiepolitik. Und solange das nicht kommt, wird Europa tendenziell wahrscheinlich hinterherhinken. Aber es ist nicht so, dass es nicht auch Chancen gibt in dieser Region, oder?
Ja, so ist es. Aber dann lass uns gleich konkret werden, zum Beispiel bei den Aktien. Was heißt das fürs Depot, für die Anleger?
Der wichtigste Gedanke ist eine Verschiebung. Eine Verschiebung von der immateriellen Welt in die materielle Welt. Klingt etwas abstrakt, aber es geht einfach darum, dass KI-Rechenleistung braucht KI-Infrastruktur. Wir brauchen Halbleiter, wir brauchen Industrieausrüstung und wir brauchen in der Zukunft auch Robotik. Der weltweite Stromverbrauch beispielsweise wird bis 2030 sich voraussichtlich verdoppeln.
Und für den Ausblick ist entscheidend, wie lange läuft dieser Investmentzyklus. Und da bin ich ehrlich, der Trend läuft. Solange die Hyperscaler, also Microsoft, Meta, Alphabet, ihre KI-Investitionen nicht zurückfahren, die stecken 2026 über 700 Milliarden Dollar in den Ausbau. Zum Teil finanziert über Kapitalerhöhungen und Anleihen.
Und genau da, Max, liegt nämlich auch das Risiko. Wenn die KI-Monetarisierung nicht so funktioniert wie geplant und gleichzeitig günstigere KI-Modelle, zum Beispiel aus China, immer mehr vordringen, wir hatten schon den DeepSeek-Moment, dann wackelt es nicht nur im US-Tech-Sektor, sondern es hat auch die Auswirkungen auf den Rest der Welt, Stichwort Asien.
Und trotzdem wichtig für die Einordnung, die US-Werte sind nicht per se überteuert. Der S&P 500 hat ein Kursgewinnverhältnis von 20 und auf Sicht der nächsten 12 Monate. Und das liegt nur geringfügig über dem Schnitt von 17. Und gleichzeitig steigen die Gewinne ja um über 20%. Das heißt, die Bewertungen relativieren sich auch ein Stück weit.
Guter Punkt. Und gleichzeitig glaube ich, dass Europa, was zuletzt wieder etwas hinterherhinkte, hier selektive Chancen bietet. Vor allen Dingen antizyklische Investmentchancen bei Segmenten, die eher zurückgeblieben sind. Pharma, Telekommunikation, Konsum. Und dann haben wir da die europäischen Nebenwerte, die günstig sind und gutes Gewinnwachstum aufweisen.
Das heißt, die Chance in Europa liegt im Antizyklischen und vor allem, wenn ich dich richtig verstanden habe, wenn die Marktbreite zurückkehrt, zum Beispiel wenn der Nahostkonflikt gelöst wird.
Ganz genau. Max, wechseln wir zu den Anleihen. Da ist eine Menge Zinsunsicherheit drin. Du hast dir Kevin Warsh und seine Rede genauer angeschaut.
Ja, absolut. Und das ist ein wirklich spannendes Kapitel, denn Kevin Warsh steht jetzt letztendlich vor demselben Dilemma wie sein Vorgänger Jerome Powell. Die Inflation ist relativ hoch. Er hat ganz klar kommuniziert, dass die Inflation runter soll. Und das lässt sich halt nicht zwangsläufig von der Notenbank steuern. Die Öl- und Gaspreise sind einfach zu hoch. Und solange die nicht fallen, wird es auch schwer, die Inflation in den Griff zu bekommen. Man kann natürlich die Zinsen erhöhen, aber das schmeckt der Wirtschaft nicht. Und das führt da wieder zu Verwerfungen. Und gleichzeitig boomt die US-Wirtschaft. Also wir haben hier so ein Dilemma. Ja. Wir haben massiv hohe Ausgaben für KI-Infrastruktur, was die Wirtschaft antreibt. Arbeitsmarkt hatten wir vorher schon angesprochen. Gleichzeitig aber auch die hohen Energiepreise. Und in diesem Gemengelage muss die Notenbank reagieren.
Ja, und dazu kommt, dass sich die Investorengemeinde in den letzten Jahren an die Forward Guidance der US-Notenbank gewöhnt hat, aber Kevin Warsh hier weniger Transparenz bieten will, mehr Marktpreisbildung. Und das kann aber auch jederzeit zu größeren Überraschungen und dazu auch zu Volatilität an den Anleihenmärkten führen.
Das stimmt, das ist eine neue Kommunikationsstrategie und inwieweit die erfolgreich sein wird, wird man sehen. Im Moment ist es ja so, die Renditen liegen relativ hoch für die zweijährigen US-Staatsanleihen, zum Beispiel bei über 4%, 4,2%. Und das impliziert ja Zinssteigerungen vom jetzigen Niveau. Und ob die wirklich im dritten Quartal kommen, ist mehr als fraglich. Bisher hat Kevin Warsh es über eine scharfe Rhetorik versucht, den Markt hier auf Kurs zu bringen. Ob das dann so kommt, muss man sehen. Also das ist wirklich ein Unsicherheitsfaktor, wo wir nicht wissen, weil Kevin Warsh hat mehrere Hebel in der Hand. Er kann natürlich Zinsen erhöhen, er kann aber auch die Notenbankbilanz verkürzen.
Und was heißt das für die Positionierung auf der Anleiheseite?
Für uns heißt das, kurzlaufende Anleihen bevorzugen, denn die Rendite ist auskömmlich hoch. Nicht viel niedriger als für langlaufende und gleichzeitig habe ich weniger Risiko bei Zinssteigerungen. Das heißt, kurzlaufende Anleihen vor langlaufenden. Inflationsgeschützte Anleihen sehen wir als sehr, sehr vorteilhaft und auch Schwellenländeranleihen und zum gewissen Maß Hochzinsanleihen, die einfach eine höhere Rendite bieten.
Mhm. Bleibt der letzte Block unseres Ausblicks, nämlich die Edelmetalle und die Rohstoffe. Und da ist natürlich der Ölpreis spannend, du hast es schon beschrieben.
Ja, beim Ölpreis ringen im Moment zwei Kräfte. Wir haben einmal das Hin und Her im Nahen Osten und wir haben das Auffüllen der strategischen Lager, denn die sind ziemlich leer aufgrund des Konflikts. Und Trump kann sich eigentlich keine Eskalation leisten. Er kann sich keine höheren Energiepreise leisten vor den Midterm-Wahlen. Und in dieser Gemengelage befinden wir uns aktuell. Das heißt, das Potenzial für weitere Kursrückgänge, für weitere Preisrückgänge beim Öl ist eigentlich beschränkt.
Und mittelfristig?
Mittelfristig könnte das Ganze kippen. Da ist nämlich spannend, dass einzelne OPEC-Mitglieder auch bereit sind auszutreten. Und dann könnten die deutlich mehr produzieren, was das Angebot erhöht und dadurch zu Druck auf die Preise führt. Also mittelfristig ist ein sinkender Ölpreis genauso möglich, ja.
Wichtig ist doch, dass diese Abhängigkeit von der Straße von Hormuz, die wir in den letzten Monaten vor Augen geführt bekommen haben, das Thema Energieautonomie zurück in den Fokus rückt. Und das treibt natürlich wiederum die Nachfrage nach anderen Energiearten und auch entsprechend Rohstoffen, also zum Beispiel Silber, Kupfer und andere Metalle, die man für erneuerbare Energien wie Solar oder Wind eben braucht.
Ja, definitiv. Also man muss hier noch zweigeteilt drauf schauen bei Gold und Edelmetalle. Kurzfristig ist der Gegenwind bei den Edelmetallen durch die höheren Zinsen oder die Wahrscheinlichkeit für höhere Zinsen einfach da. Langfristig ist der Aufwärtstrend für Edelmetalle voll intakt. Notenbanken weltweit wollen sich unabhängiger vom US-Dollar machen. Die werden auf Gold ausweichen, machen sie ja auch bereits. Und auch die Bürger wollen in Sachwerte investieren. Also da sehe ich mittel- bis langfristig eigentlich ganz gute Kurschancen. Und bei den Aktien von Rohstoffunternehmen, da konzentrieren wir uns momentan mehr auf die Aktien von Rohstoffunternehmen. Das sehen wir auch im Punkt mit dem Energieausbau größere Chancen.
Rohstoff sind ein gutes Stichwort, Max. Ich möchte gerne mit dir über ein besonderes Thema in dieser Ausgabe sprechen. Denn all diese Fäden, Halbleiter, Energie, Rohstoffe finden sich in einem Punkt zusammen.
Ja, so ist es. Absolut spannendes Thema, KI-Infrastruktur. Und diesem haben wir unser Fokusthema dieses Mal ja auch gewidmet. Der Zyklus, den wir hier erleben, ist ja wirklich historisch. Daniel, oder wie siehst du das?
Absolut historisch. Wir reden von einem der größten Investitionszyklen der Menschheitsgeschichte. Um die 2% der US-Wirtschaftsleistung wird in KI-Infrastruktur investiert. Und das ist mehr als beim Ausbau des Glasfasernetzes Anfang der 2000er oder auch vergleichbar mit dem Ausbau des Schienennetzes, sowohl in den USA als auch dann in Großbritannien. Wir haben die Pioniere OpenAI und Anthropic, die KI-Modellanbieter, die um die besten Modelle ringen, um die wertvollsten Kunden und nicht zuletzt versuchen, die allgemeine künstliche Intelligenz zu kreieren, also die Super-KI. Und beide Firmen beabsichtigen dieses Jahr noch, im dritten Quartal möglicherweise, an die Börse zu gehen.
Ja, richtig. Und was man nicht vergessen darf, dahinter agieren noch die Hyperscaler, also Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft. Und die stecken ja unfassbare Summen, dreistellige Milliardenbeträge in den Ausbau von Rechenzentren, in Halbleiter, in Netzwerke, in Energie. Und ab 2028 wollen die sogar pro Jahr 1.000 Milliarden in dieses Segment investieren.
Über tausende Milliarden pro Jahr. Und das wird dazu führen, dass der freie Cashflow, immer eine Stärke dieser Hyperscaler, sogar quasi aufgefressen wird. Und gleichzeitig haben wir eine gewisse Abhängigkeit einfach der Aktienmärkte von genau diesen Firmen, nämlich die Magnificent Seven zum Beispiel, machen über 20% am Weltaktienmarkt aus.
Ja, sicher. Die letzten Monate und Jahre massiv eine Abhängigkeit von den Magnificent Seven. Aber der entscheidende Punkt ist eigentlich, oder wo ich sehe, wo die Musik spielt, ist eigentlich die zweite und dritte Reihe. Sprich die Unternehmen, die für diesen ganzen Ausbau noch verantwortlich sind und zuständig sind. Die Hyperscaler, die haben in den letzten Jahren rund 80% Kurssteigerung verzeichnet. Das ist super. Aber die zweite Reihe, Chiphersteller, Halbleiterwerte, 100-270%. Also da sieht man nochmal, welcher Hebel in dieser Reihe, in diesen Unternehmen noch steckt.
Das heißt, die spannende Frage ist doch weniger, soll ich jetzt noch in Nvidia oder Microsoft investieren, die ich im Zweifel über meine Fonds und ETFs schon ausgiebig im Portfolio habe, sondern wer steht eigentlich in dieser zweiten Reihe, die so interessant ist?
Ja, also die zweite Reihe wird oft genannt oder nennen wir auch als große Chancen und Zukunftsunternehmen. Und da ist auch ein bisschen auf die Bewertung zu achten, wobei man sagen muss, die Bewertung ist jetzt nicht übertrieben, da die Gewinne einfach so extrem gestiegen sind. Und wenn man sich jetzt mal den Speicherhersteller Micron anschaut, da explodieren die Umsätze im Moment und das bei gleichzeitig moderaten Bewertungen.
Das bringt uns aber zur Gretchenfrage dieses gesamten KI-Zyklus. Ist das der Anfang von einem neuen Schweinezyklus, den wir im Tech-Sektor kennen? Das heißt, Boom, Überkapazität und dann Bust? Oder ist es gerade der Beginn eines strukturellen Superzyklus, der viele Jahre andauert? Anders gesagt, haben wir möglicherweise keine Bewertungsblase, wie du das beschrieben, sondern vielleicht eine Gewinnblase. Das heißt, wenn diese hohen Gewinne nicht dauerhaft kommen, dann bekommen wir möglicherweise ein Problem.
Ja, das kann heute leider keiner verlässlich beantworten. Was aber klar ist, KI ist so anders als die klassische Software. Denn KI ist hochgradig physisch. Ein Sprachmodell, eine Bild-KI, ein autonomes System, die alle brauchen Rechenleistung. Und das im industriellen Maßstab. Also KI ist kein Code, der auf einem Laptop läuft. Das ist Schwerindustrie.
Ja, und das Herzstück dieser Schwerindustrie sind die Halbleiterfirmen. Die Kapazität von Rechenzentren soll sich bis 2030 verdoppeln. Auch die KI-Intensität in diesen Rechenzentren wird sich voraussichtlich bis dahin verdoppeln. Und ganz vorne stehen die Chip-Designer, Nvidia, AMD, Broadcom, die Bruttomargen von teils über 50% erzielen, vor allen Dingen Nvidia. Und das liegt vor allem daran, dass sie selbst keine teuren Fabriken besitzen, wo sie produzieren müssen.
Gebaut wird in den Foundries oder bei den Foundries, also TSMC und Samsung. Und das sind auch die einzigsten, die die modernsten Chips fertigen können. Und dann kommt noch eine Kategorie, die oft übersehen wird, die Schaufelhersteller. ASML, Lam Research. Ohne deren Maschinen entsteht kein einziger 2-Nanometer-Chip. In einem Goldrausch kauft man am besten die Schaufelhersteller, oder?
Absolut. Bestes Geschäftsmodell überhaupt. Doch wenn es in diesem strukturellen Trend das heißeste Eisen gibt, dann sind es klar die Speicherhersteller, also zum Beispiel Micron, SK Hynix oder Samsung.
Ja, und das ist der Grund für den Flaschenhals. KI verarbeitet gigantische Datenmengen in Echtzeit und dafür braucht man eben Hochleistungsspeicher, der bis 2028 quasi ausverkauft ist. Also die Speicherpreise haben sich verzehnfacht zuletzt und Unternehmen wie Samsung und SK Hynix haben mit dem südkoreanischen Staat sogar ein Investitionsprogramm von über 1,3 Billionen Dollar angekündigt. Das sind rund 66% des südkoreanischen Bruttoinlandsprodukts.
2/3 der Wirtschaftsleistung in dieser Region, wirklich Wahnsinn. Aber beginnt hier nicht genau dieser Schweinezyklus, von dem ich gesprochen habe?
Möglich, denn die Margen und die Aufträge verleiten Firmen natürlich zum Kapazitätsaufbau. Und bezahlen sollen das am Ende vor allem die US-Hyperscaler. Und das ist die gigantische Wette auf die Zukunft. Also werden diese Investitionen in den nächsten Jahren auch so kommen, wie das von den Investoren erwartet wird? Wenn ja, dann werden die Unternehmen die Aktienkurse weiterlaufen. Wenn aber erste Unternehmen beginnen, ihre Investitionen zurückzudrehen, zu reduzieren, dann weiß schlicht niemand, wie das weitergeht.
Okay, und alle Investoren, die jetzt sagen, ich erkenne diesen Trend an, da gibt es doch einige Wege zu investieren, zum Beispiel einen Semiconductor-ETF oder auch einen breiteren KI-Infrastruktur-ETF. Das sind so die exponiertesten Optionen. Aber man muss hier unbedingt, es ist wichtig, die Konzentration in diesen Märkten auf dem Schirm haben.
Auf jeden Fall. Also Nvidia macht in manchen ETFs alleine ja schon 8% aus und TSMC toppt das nochmal mit 14% in einigen ETFs. Und man muss sich auch mal die Regionen anschauen. Klassischer Asien-Aktien-ETF, da ist man zu über 40% in Tech und zu 48% in Taiwan und Südkorea investiert. Und wenn man es noch auf die Spitze treiben will, 31% in einem solchen ETF entfallen auf 3 Aktien. Und das ist dann mal geballte Konzentration. Und es wird ja oft gewarnt, dass der MSCI World oder der S&P 500 zu hochgradig konzentriert sind. Das ist aber eine andere Nummer. Also wir sehen hier bei den asiatischen oder bei den Tech-ETFs schon eine deutlich höhere Konzentration.
Wer diese steilen Kurse und vor allem diese Klumpen, die du beschrieben hast, meiden will, der findet in breiteren KI-Themen-ETFs, aber auch in aktiven Technologie- und Wachstumsaktienfonds gute Alternativen. Denn diese Produkte haben KI als disruptive Kraft erkannt, aber sie gehen nicht jede Bewertung mit und agieren eben vorausschauend.
Ja, und es gibt sogar noch einen zweiten großen Baustein, der interessant ist und der oft vergessen wird. Das ist die Energie. Denn kein Chatbot und kein KI-Agent läuft ohne Strom.
Ja, bevor KI eines Tages mal Strom spart, weil es zu mehr Effizienz und Produktivität führt, ist es erstmal ein gigantischer Stromfresser. Der Strombedarf wird sich bis 2030, wie schon erwähnt, verdoppeln.
Ja, und ich habe da noch eine Zahl, die hängen bleibt. Amazons Rechenzentren alleine brauchen den Output von über 4 Kernkraftwerken.
Für das Rechenzentrum eines einzelnen Konzernes. Also das ist schon Wahnsinn. Also in diesem Bereich braucht man ganz klar Stromnetze, Kühlung, Wasser. Gewisse Standorte werden zur Knappheit. Und die Technologiekonzerne haben deswegen angefangen, selber in Energie, Infrastruktur und Netze zu investieren.
Ja, und interessant für Anleger ist doch auch, dass die Fonds, die passenden Fonds, älter sind als dieser KI-Trend. Das heißt, fokussierte ETFs setzen zwar auf Industriewerte, auf Transformatoren, auf Batterien, auf Backup-Kraftwerke und Versorger, aber aktive Fonds spielen das ganze Thema noch viel breiter. Da hat man noch mehr Chancen und kann auch in dem Segment Energieeffizienz oder der Halbleiter mitmischen und mitspielen.
Das dritte Segment der KI-Infrastruktur sind die Rohstoffe, denn KI ist ein rohstoffverschlingendes Ökosystem.
Der Star unter den Rohstoffen ist Kupfer. Das ist das Rückgrat aller Investitionen im KI-Bereich. Die KI-Rechenzentren, die ziehen 10-mal mehr Strom als herkömmliche. Und dafür braucht man eben Kupfer für die Leitungen, für die Anbindung an die Netze. Und dazu kommen noch Spezialmetalle wie Gallium oder Germanium. Und die sind geopolitisch eben heiß umkämpft.
Ja, und nach vielen Jahren der Unterinvestition befinden wir uns eben hier in einer spannenden Phase. Denn das Angebot kann schlicht nicht mit dieser Nachfrage mithalten. Allein beim Kupfer haben wir über 6 Millionen Tonnen Defizit.
Das ist für die Bergbauunternehmen natürlich ein super Umfeld. Wir laufen da in ein Angebotsdefizit rein. Die Nachfrage steigt spürbar und so schnell kann da kein Unternehmen mit den Investitionen, mit dem Ausbau der Minen nachziehen. Es gibt diverse Minen-ETFs, auch gut diversifizierte Minen-ETFs. Aber mein Plädoyer an der Stelle ist wirklich ein aktives Management, weil wir haben in dem Bereich der Energieeffizienz einfach große strukturelle Veränderungen. Und da kann ein ETF nicht so schnell reagieren. Da hat der aktive Manager durchaus Chancen, hier Mehrwerte zu erzielen.
Ja, und da sind wir beim Fazit und auch bei den Risiken, die man nicht verschweigen sollte. Wie ordnest du die ein?
Ja, der Ausbau der KI-Investitionen oder die KI-Investitionen, das ist letztendlich die Hybris, ein gigantisches Experiment, lauter Fragezeichen, ja. Und vielleicht ist dies auch trotzdem die beste Wette auf Produktivitätssprünge. Und Anleger dürften hier gute Chancen finden. Man sollte sich diesem Thema nicht verschließen, auch wenn die Investitionen exorbitant hoch erscheinen und fraglich ist, wie sie umgesetzt werden können. Aber die Unternehmen verdienen gutes Geld und vor allem in der zweiten Reihe, im Unterbau dieses Segments, sehen wir wirklich gute Chancen.
Bei aller Euphorie darf man die Risiken nicht außer Acht lassen. Das heißt, auch hier haben wir ähnliche Risiken wie in der Vergangenheit. Wir haben eine zyklische Nachfrage, zum Beispiel durch das KI-Ökosystem. Wir haben Rohstoffpreise, die steigen können. Wir haben Regulierung und potenziell Überkapazitäten. Und der Gradmesser für das Fortsetzen des KI-Trends bleiben die Investitionsbudgets der Hyperscaler. Das heißt, investieren die weiter, fließt weiter Geld in das System, aber gehen die freien Cashflows so sehr zurück, dass sie aufhören müssen zu investieren, dann sinken die Umsatzchancen im gesamten Ökosystem. Und KI muss dann anfangen, sich selbst zu tragen.
Ganz genau. Und das wird in dem Moment relevant, in dem OpenAI oder Anthropic beispielsweise an die Börse gehen oder den Börsengang planen. Und dann kommt es zum Moment der Wahrheit. Sprich, klappt dieser Börsengang? Gehen die Unternehmen wirklich an die Börse? Oder ist es so ein erstes Alarmzeichen, ja, dass diese zentrale Annahme komplett wackelt und der Zyklus eben nicht weiterläuft? Weil irgendwer muss diese gigantischen Summen bezahlen. Und da sehen wir im Moment noch große Fragezeichen. Das wird das nächste Quartal sicherlich zeigen.
Viel hängt an den Umsatzzusagen, die OpenAI und Anthropic, zum Beispiel Nvidia, gegeben haben. Und deswegen werden diese Börsengänge ein echter Stresstest für das gesamte KI-Ökosystem werden.
Ja, womit wir wieder beim Anfang wären, Moment der Wahrheit.
Halten wir doch mal drei Punkte fest, Max. Also erstens, das zweite Quartal hat uns eine Zinswende gebracht. Das dritte Quartal steht unter dem Stern KI auf dem Prüfstand. Das heißt, die Chancen verschieben sich vom Immateriellen zum Materiellen. Und drittens, die eigentliche Musik spielt in der zweiten Reihe, also bei Halbleitern, Energie, Rohstoffen. Aber hier muss man doch auf die Bewertungen und auf die Budgets der Hyperscaler achten.
Gilt, kann ich noch ergänzen, es gilt, was eigentlich sehr oft gilt, breit aufstellen und die neuen Konzentrationsrisiken im Blick behalten. Dort, wo sich die Spielregeln ändern, kann man sehr gut auf aktives Management setzen. Für alle anderen Sachen gibt es auch ganz gute ETFs.
Und damit sind wir schon am Ende des Investment Talks. Vielen Dank fürs Einschalten und danke dir, Max, dass du dabei warst.
Sehr gerne, Daniel. Hat Spaß gemacht.
Und nun bis zum nächsten Mal und wie immer ein gutes Händchen bei Ihren Anlageentscheidungen.